Bei der Grimlitzer Straße in Hamburg kann es sich nur um eine Sackgasse handeln. Ja, ich will außerhalb dessen, was ich aus dem kleinen Buch lese, einen Text vorlesen, der hier jetzt, nee, das ist er. Dachte schon, ich habe den falschen genommen. Einen Text vorlesen, der etwas auf Ehre aufhebt für den Genius Loki. Er stammt aus dem November 1989. Vielleicht sagt jemandem das Datum so in etwa noch etwas. Heißt Vorschlag zu Güte und war ein Brief, den ich geschrieben, abgeschickt und veröffentlicht habe an die Mitglieder des Politbüros der SED. Werte Genossen, ein Beitrag des Zentralorgans Ihrer Partei Neues Deutschland vom 5. Oktober 1989, der mir den Titel Zitat, besonnener DDR-Bürger verleiht, ermutigt mich, Ihnen eine Anregung, die Zukunft Ihrer Partei und der von ihr regierten DDR betreffend, zu unterbreiten, die Sie an der Richtigkeit des ausgesprochenen Lobs zweifeln lassen könnte. Auch wer das Geschick und die Anstrengungen nicht unterschätzt, die eine feindliche Umwelt entfaltet, um die Bevölkerung der DDR gegen sie aufzuwiegeln, könnte nur mit Vorsatz noch übersehen, dass eine sehr große Zahl ihrer Bürger ein Leben in Verhältnissen erstrebt, wie sie jenseits ihrer Westgrenze üblich zu sein scheinen. Dass viele der Vorstellungen, die ihre Bürger sich da machen, illusionär sind, werden sie sich von ihnen nicht mehr erzählen lassen. Wie beim Wettkampf um die höchste Arbeitsproduktivität bleibt das kapitalistische System auch in der Werbung für die Produkte dem ihren für immer überlegen. Nur jene rigorose Ausbeutung der Arbeitskraft, die ihnen ihre Klassiker verbieten, erzeugt den immensen Reichtum, der dem Geschäft der Public Relations die allverblödende Dynamik verleiht, gegen welche ihre Propaganda auch dann keine Chance hätte, wenn sie auf die Kraft der Wahrheit vertraute. Erwägungen, die in diese Richtung gehen, sollten sie also vergessen. Ähnliches gilt für Vorschläge, denen sich bereits einige ihrer Genossen angeschlossen haben, die in der DDR geltenden Verhältnisse zu reformieren, sie als nicht-kapitalistische zu bewahren und doch so umzugestalten, dass die Sehnsucht nach jenen anderen verschwindet. Auch dieser Versuch wäre verlorene Liebesmüh. Ihre Gesellschaftsform ist inmitten einer kapitalistisch beherrschten Welt entstanden und noch ihr Gegenentwurf ist von den Gesetzen dieser Herrschaft bestimmt. Sie haben Fehler gemacht, Dummheiten gewiss, und manche davon ließen sich korrigieren. Wer aber den Grund dafür, dass sie keine Assoziation der Freien und Gleichen errichtet haben, in ihrem bösen Willen sucht, ist ein Trottel bzw. Sozialdemokrat. Wie wenig sozialistisch, gemessen an den Kriterien der Herren Marx und Engels, die realsozialistischen Staaten auch waren und sehr zum kleineren Teil noch sind, sie waren und sind im großen Ganzen so sozialistisch, wie die Realität der kapitalistischen Weltherrschaft es zuließ. Viel mehr und ganz anderes war aus dem Vorgefundenen, zumal unter der aggressiven Belagerung, nicht zu machen. Oder doch nur um den Preis von Risiken, die gescheut zu haben, sie sich erst heute vorwerfen können, da es schließlich auch auf die sichere Tour schiefgegangen ist. Sie könnten natürlich ihr Heil auch beim Heiland suchen, im Dialog mit der evangelischen Kirche, die zu schließen, als es noch Zeit war, sie unterlassen haben. Aber sie glaubten ja auf die Pfaffen, die schon zweimal in diesem Jahrhundert die deutschen Waffen gesegnet haben, beim Friedenskampf nicht verzichten zu können und wollten nicht wahrhaben, dass sie es ein drittes Mal nur deshalb nicht taten, weil es real sozialistische waren. Sie könnten, und ich fürchte, sie werden, um die führende Rolle der Partei doch irgendwie zu retten, mit dem neuen Forum und der Sozialdemokratischen Partei an Valenzas rundem Tisch so lange deren rosa Quark löffeln, bis der Sozialismus sich real übergibt. Ein besserer Sozialismus gewiss, nach dem Vorbild jenes wunderbaren, den die Kommunistische Partei Italiens, das heißgeliebte Vorbild aller Reformer, verwirklicht hat. Was aber, um endlich zum angedrohten Vorschlag zu kommen, wenn sie die Staatsmacht, anstatt sie langsam aus schweißnassen Händen sich winden zu lassen, noch einmal nutzten, der kapitalistischen Welt und ihren Betbrüdern und Schwestern eine letzte unvergessliche Lektion zu erteilen. Eine, die der Biografie älterer deutscher Kommunisten mehr Ehre machte, als sogar die Teilnahme an einem Sektempfang auf der Villa Hügel. Was, wenn sie den Aufwallungen der bekannt guten, ja, jetzt sogar noch besseren deutschen Volksseele hüben und drüben mit der folgenden Erklärung begegneten, die ich Ihnen ohne jede Sorge um mein Urheberrecht überlasse. In Erwägung, dass es falsch war, den Bürgern der DDR zu versprechen, der reale Sozialismus werde eine mit kapitalistischen Verhältnissen vergleichbare Konsumfülle je erreichen, dass wir für den Versuch, das Unmögliche dennoch zu schaffen, viele unserer besten Gedanken und Traditionen verraten und verkauft haben, dass wir damit unsere Feinde nicht besänftigt und unsere Freunde abgestoßen haben, dass wir aber stolz darauf bleiben wollen, uns, wie Hermann Kant sagt, denen weggenommen zu haben, den deutschen Herrenmenschen, die den Hals nie vollkriegen können, und dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die uns nicht wiederbekommen, dass wir wie bisher nicht weitermachen können und so, wie uns vorgeschlagen, nicht wollen, haben Staats- und Parteiführung beschlossen. Ab 1. Januar 1990 steht es jedem Bürger der DDR frei, seine Staatsbürgerschaft abzulegen und in ein Land seiner Wahl auszuwandern. Zum gleichen Zeitpunkt öffnet die DDR ihre Grenzen für Verfolgte aus allen Teilen der Welt. Tamilen, Kurden, Ghanaer, Palästinenser, Chilenen, Panamesen, Iren, Armenier, demnächst auch ungarische oder lettische Kommunisten. Sie und viele mehr sind eingeladen, die Plätze der Auswanderer einzunehmen und, wenn sie möchten, auf Dauer Bürger der DDR zu werden. Die Nationale Volksarmee wird aufgelöst, da ohne den Rückhalt, den der Warschauer Vertrag bot, eine militärische Verteidigung unseres Staates gegen die westliche Übermacht nicht möglich wäre, können die der Rüstung und dem Kasernenleben gewidmeten Teile des Sozialprodukts für die Kosten aufgewandt werden, welche die Einübung der neuen Bürger an ihren Arbeitsplätzen verursachen wird. Die Kräfte der Staatssicherheit, die Volkspolizei, die Betriebskampfgruppen und die Justiz sollen eine neue, der Humanität verpflichtete Aufgabe erhalten. Sie werden dafür sorgen, dass dem auch in der Bevölkerung der DDR, denn es sind Deutsche, virulenten Rassismus, keine Chance gegeben wird, dass Rassisten ausgespäht und zu hohen Strafen verurteilt werden. Wir wissen, dass die Bestrafung auch von miesester Gesinnung nur ein Notbehelf ist. Zum Schutz unserer neuen Bürger wird uns aber zunächst nichts anderes übrig bleiben, als von diesem Mittel Gebrauch zu machen. Da viele der neuen DDR-Bürger aus Ländern kommen werden, in denen der Aberglaube noch tiefer sitzt als bei unseren Eingeborenen, wird ihnen die Ausübung ihrer Religion bis auf Weiteres gestattet. Verboten aber wird schon jetzt die öffentliche Werbung für alle Aberglaubensgemeinschaften sowie die Abhaltung ihrer Riten außerhalb geschlossener Wohnungen. Geistliche, gleich welcher Religion, sind von der Einwanderung in die DDR ausgeschlossen. Hier bereits Tätige werden in ein Land ihres Glaubens ausgewiesen. Unser Beschluss trägt dem Fakt Rechnung, dass wir trotz beachtlicher ökonomischer Leistungen den Wettlauf mit den kapitalistischen Nachbarn nicht fortsetzen können, weil wir nicht nur ihn, sondern in ihm die letzten Reste der Fähigkeit verlieren werden, eine Gesellschaft jenseits des Menschen- und Naturzerstörenden Prinzips der Profitmaximierung planvoll und solidarisch zu gestalten. Wir haben uns deshalb auf unsere Pflicht besonnen, das humanistische Erbe der Aufklärung, der frühen Kommunisten, des Widerstands gegen Faschismus und Rassismus, das unsere Feiertagsreden bereichert hat, ohne Rücksicht auch auf schmerzhafte ökonomische Einbußen hinzunehmen. Wollen Sie, werte Genossen, die deutsche Bourgeoisie noch einmal in ein nie gehörtes Wutgeschrei Luthers Stadt von Kanacken erobert, ausbrechen lassen? Wollen Sie einer Welt des Rassenhasses und der Mordsprofite eine Schamwelle übers geldgeile Gesichtchen treiben? Dann bedenken Sie den tolldreisten Vorschlag Ihres besonnenen BRD-Bürgers. Sie, die von der Bürgerpresse und ihrem eigenen Pöbel als Tattergreise nicht zuletzt deshalb verhöhnten, weil sie die Nazi-Lager leider überlebt haben, sind auch in ihrer Partei die letzte Generation, auf deren Verständnis Erwägungen der vorgetragenen Art rechnen könnten. Die Technokraten, die ihnen nun zu folgen beginnen, werden dafür taub sein. Die Risiken, die einzugehen sie einst versäumt haben, waren geringer. Jetzt, da ihre Chancen geringer geworden sind, ist das Risiko umso größer. Und doch, wäre selbst ein tout est perdu hors l'honneur nicht ein besserer Abgang von der Weltbühne als eine vom evangelischen Generaldirektor Stolpe und seiner Frau Boley bewilligte Rente? Ja, nun zu Haupt- und Nebensätze. Postmodern Times. Die Lage des Kritikers korrespondiert mit der Lage der Menschheit vorzüglich. Beide sind hoffnungslos. Denker und Dichter, die Nein sagten zu ihren Fürsten, Kaisern, Führern, Bankiers, Bossen, Bonzen, Experten, Pfaffen, Würdenträgern, waren stets eine kleine, übel beleumdete Minderheit. Sie sind es heute und werden es morgen sein. In der Gesellschaft wie auf der Fleischbrühe. Abschaum schwimmt oben. Deutschland, ein Sommermärchen. Am Chauvinismus, vorweg ein Zitat, als Motto, ein Zitat von Karl Kraus, einer meiner Lieblingssätze der Literatur des 20. Jahrhunderts. Am Chauvinismus ist nicht so sehr die Abneigung gegen die fremden Nationen als die Liebe zur eigenen unsympathisch. Schon wieder, zum wievielten Mal seit ihrem Ersten Weltkrieg und ihrer letzten Weltmeisterschaft, kennen die Deutschen keine Parteien mehr und sich selber nicht. Ich bin zum ersten Mal uneingeschränkt stolz auf mein Land, rief Katrin Göring, geborene Eckhardt, eine Grüne aus dem Osten. Deutschland erlebe ein Sommermärchen der Solidarität, erlebte ein Talkgast aus dem Westen. Die ganze Welt feiert uns Deutsche, begeisterte Springers Bildzeitung sich an ihrer Begeisterung darüber, dass der britische Guardian Angela Merkel und ihre Haltung herzerwärmend, menschlich, gütig und warm fand. Wie immer, wenn die Deutschen sich feiern, gibt es die bekannten Miesmacher. Zitat: Deutsche Worte machen internationale Karriere. Kindergarten ist eines, Blitzkrieg ein anderes. Willkommenskultur könnte das nächste sein. Empfindliche Ohren hören aus der Art, wie die Deutschen in diesen Tagen ihr Gutsein feiern, eine passive Aggression heraus. Was, wenn die Flüchtlinge nach mehr verlangen als einem Zelt, einer Flasche Wasser und einer Scheibe Brot? Wenn sich herausstellt, dass nicht jeder Flüchtling sich eignet, das Ansehen des Markenzeichens Made in Germany zu mehren, wird dann vom Willkommen mehr bleiben als ein Slogan auf einem Fußabtreter? Auch das stand im Guardian. Ob die Autorin, eine Deutsche, sich erinnerte, mit welchen Worten und welcher Haltung Angela Merkel die Stimmung geschürt hatte, die sich im ersten Halbjahr 2015 an mehr als 200 Orten im Werfen von Steinen und Brandflaschen auf Flüchtlingsunterkünfte entladen sollte. Damals, 2010, hatte die Kanzlerin den Mob scharf gemacht. Der Ansatz für Multikulti ist gescheitert, absolut gescheitert. Was Multikulti ist, könnten 99% der Landsleute, die Rednerin eingeschlossen, nicht sagen. Was die Rede bedeuten soll, wissen alle nur zu gut. Ausländer raus. Dass die Rednerin im September 2015 plötzlich vor dumpfen Hassbotschaften warnte, bietet Gelegenheit, en passant den Quark zu entsorgen, den die Journal in unzähligen Porträts und Psychogrammen zur Deutung des Phänomens unter sich gelassen hat und noch lassen wird. Dass es einfach blöde ist, Merkel vorzuwerfen, sie habe mal wieder ihre Überzeugung verraten. Das hat sie nicht. Sie kann es nicht. Sie hat keine. Sie will nichts als irgendwie ganz oben sein. Dazu studiert die geborene Hamburgerin jeweils das aktuelle Parallelogramm der Kräfte, um mit ihrem Achtersteven darin mittig Platz zu nehmen. So auch in diesen Tagen, da sie die Parole ausgibt, es bedürfe, um den Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat zum Erfolg zu führen, auch der Zusammenarbeit mit Russland, das den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad stützt, denn sonst wird es keine Lösung geben, sondern immer mehr Syrer. Seit Merkel 2012 mit dem Satz »Präsident Assad« hat an der Spitze seines Landes nichts mehr verloren, ihren syrischen Bürgerkrieg ausgerufen hat, sind 10 Millionen Syrer geflohen, ein kleiner Teil von ihnen hat es bis ins Land der Kriegstreiberin geschafft. Den Grund für so viel Großzügigkeit nennt das Hamburger Abendblatt. Wie erfolgreich sich diese entwurzelten Menschen in unsere Gesellschaft integrieren werden, hänge eng mit dem Bildungsgrad zusammen, der bei vielen recht gut sei. Immerhin habe Syrien bis zum Beginn des Bürgerkriegs als Bildungsvorzeigeland der arabischen Welt gegolten. Zitat: Es besteht Schulpflicht für alle Kinder zwischen 6 und 15 Jahren. Die tatsächliche Einschulungsrate lag vor dem Krieg bei Mädchen mit 98% nur hauchdünn unter der der Jungen von 99%. Mehr als 2/3 der Kinder besuchten dann weiterführende Schulen. Die Analphabetenrate junger Syrer liegt bei nur 5%. Englisch und Französisch sind Pflichtfächer in den Schulen. In Damaskus, Aleppo, Homs und Latakia gibt es staatliche Universitäten, dazu eine Vielzahl an privaten Hochschulen. Inzwischen sei die Einschulungsrate in der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo auf nur noch 6% gesunken. Das ist Ergebnis eines der vielen Bürgerkriege, die der Westen in der arabischen Welt zwischen Tunesien und Syrien in den letzten Jahren organisiert hat. Ohne auch nur eines der despotischen Regime, die dort herrschten, zu schönen oder gar für Freundschaft und Belieferung mit modernen Waffen zu werben, wie sie den iranischen und saudischen Halsabschneidern angetragen werden, für die Bewohner war das Leben leichter zu ertragen, als es heute ist. Um ein besseres Leben der Libyer, der Ägypter, der Iraker, der Syrer freilich, ging es so wenig wie um das der Menschen in den Golfstaaten. Es ging und geht darum, in jenen Ländern so willfährige Geschäftsführer westlicher Ausbeutung zu ermächtigen, wie in diesen schon tätig sind. Und um sich lästige Konkurrenz vom Leib zu halten, dem Bildungsvorzeigeland einen Finger vorzuzeigen, dem potenzielle Nachahmer absehen können, dass sie besser bei ihrem Analphabetismus blieben. Denn Disqualifizierung, Herunterentwicklung, die früher Unterentwicklung hieß, ist die Basis des Kolonialgeschäfts. Wo immer es Länder des Südens vor der Zeit der neuen Weltunordnung gelungen war, die Bevölkerung ein wenig zu bilden, war das zu Lasten imperialer Bilanzen gegangen. Wer schreiben, lesen, rechnen kann, der lässt sich zwar noch viel zu viel erzählen, aber womöglich doch nicht einfach alles. Bildung könnte ihn auf den Gedanken bringen, dass westliche Entwicklungspolitik zu nichts anderem dient, als noch den ärmsten Ländern des Südens alljährlich Milliarden abzupressen. Er würde womöglich versprechen, wie das des Präsidenten der USA, sein Land wolle sich künftig stärker in Afrika engagieren, als die Drohung verstehen, die es bedeutet. Könnte sogar sein, der eine Afrikaner oder die andere Afrikanerin liest, wie westliche Hühnerfabrikanten mit tiefgefrorenen Schlachtabfällen die heimischen Züchter in den Bankrott konkurrieren, subventionierte Agrarexporte die heimische Milchwirtschaft ruinieren, trickreiche Nahrungsmittelkonzerne den Bauern ihr landwirtschaftliches Know-how enteignen und westliche Fischfabriken lokalen Machthabern die Fangrechte vor den Küsten für ein Taschengeld abkaufen. Kurzum, wie der Hunger im Süden den Norden satt macht. Dieser Wirtschaftskrieg ist der Vater aller Bürgerkriege auf der südlichen Halbkugel, geführt mit Waffen, die der Norden liefert. Ohne diese Waffen, die er erobert und von internationalen Waffenhändlern oder irakischen, türkischen und anderen Truppen günstig erwirbt, gäbe es keinen islamischen Staat. Alle Kriege und Bürgerkriege dort unten sind unsere Kriege. Wer vor ihnen flieht, flieht zu uns, vor uns. Vor den Folgen unserer Kolonialpolitik und wird, wenn uns der Überdruss an unserem Sommermärchen und den Kuscheltierchen packt, seinen Winteralbtraum erleben. Dazwischen einige Aphorismen. Freiheit ist immer die Freiheit von Radio Luxemburg. Deutsche Leitkultur in besserer Wohngegend. Wir haben nichts gegen Neger. Jeder sollte einen haben. Der Nationalist ist ein Patriot, der keine Rücksicht kennt. Der Patriot ist ein Nationalist, der bessere Gründe braucht. Barbara und die Spargelernte. Die Bourgeoisie werde, wo sie zur Herrschaft gekommen, kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig lassen als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie reiße durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen, in die Zivilisation. Das hatte man unseren Vorfahren anno 1848 in die geballte Faust versprochen. Und was ist? Die ganze Welt ist geworden, wie Marx und Engels sie in ihrem Manifest der Kommunistischen Partei gemalt haben. Die ganze Welt? Nein. Ein von unbeugsamen Ariern bevölkertes Dorf hört nicht auf, der Zivilisation Widerstand zu leisten und weigert sich, seine spießbürgerliche Wehmut vorschriftsmäßig in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung zu ertränken. Es waren zwei Ereignisse, an denen die Dorfbewohner ihren wehmütigen Widerstand gegen die Herrschaft des nackten Interesses demonstrieren durften: die Ernte eines Gemüses und die Tournee einer Sängerin. Nicht, dass diese Leute, wo bare Zahlung lacht, den kleinsten Spaß verstünden, doch noch auf den Zinsfüßen, die sie dem Kapital als Prämiensparer abtrotzen, tanzen sie in frommer Schwärmerei zu den Melodien, die den Idiotismus des Landlebens und die übrigen idyllischen Verhältnisse, alles Marx, Engels, feiern. Da singt nun also die Streisand, deren Stimme Glenn Gould eines der Naturwunder unserer Zeit genannt hat, ein erstes Mal in jenem Land, dessen eigene Kräfte für so Sachen Heino und Peter Kraus bzw. Maffei heißen. Fühlt man sich beschenkt, geschmeichelt gar? Scheißele, Herr Eisele. Für seine heimattreuen Leser stellt das Deutschlandmagazin Spiegel mit sicherstem Instinkt den nationalsozialen Kontext her, in den die jüdische Armeeschlampe gehört. Barbara Streisand bittet zur Kasse. Und das Ressentiment des auf Designen stolzen Redakteurs, den die Welt des Mammons gern haben kann, feiert ein weiteres Coming Out. Zitat: Barbara Streisand lässt sich ihre Auftritte teuer bezahlen. Bis zu 900 Euro sollen die Tickets für ihre Europa-Tournee kosten. In Italien musste sie wegen rebellierender Fans schon ein Konzert absagen. Der Vorverkauf für das Konzert in der Berliner Waldbühne beginnt in dieser Woche. Dort würden die Preise mit 95 bis 500 Euro geringer ausfallen als in Rom, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Bei dem Konzert in Berlin werde für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. In Italien hatten Fans nach einem Bericht des britischen Daily Mirror gegen die Ticketpreise von 150 bis 900 Euro rebelliert. In London dagegen seien zwei Konzerte mit Eintrittskarten für bis zu 750 Pfund binnen 20 Minuten ausverkauft gewesen. Streisand und ihr Management hatten die Karten für das Konzert in London offenbar zu billig angeboten. Diese Fehlkalkulation aber ruft, wie sie in einem Blatt, das die werbende Wirtschaft sich zuhält, sollte, den Redakteur zur Benörgelung. Im Gegenteil, ihn empört, dass da eine Produzentin für ihr Produkt beinahe so viel verlangt, wie der Markt herzugeben nur allzu gern bereit ist. Und beglückt zitiert er die in Fragen der Kunst und ihres Preises letzte Instanz seiner kleinen heilen Welt. Verbraucherschützer in Rom bezeichneten die Eintrittspreise laut Mirror als absurd und unverschämt. Das Stadion als Veranstaltungsort sei öffentliches Eigentum und könne nicht einfach für unmoralische Geschäfte genutzt werden. Die heimische Konkurrenz immerhin hat Moral gezeigt, hat Moral genug, ihre Karten nicht zu derart absurden und unverschämten Preisen anzubieten, obwohl Dieter Bohlen mit den Massen, die den deutschen Pop-Titan Bild für 150 bis 900 Euro hören wollten, gut und gerne eine Skatrunde aufmachen könnte. Nun wuchs aber zur selben Zeit in Deutschland auch etwas, das gutes Geld lohnte. Spargel. Die liebliche Speis für Leckermäuler nannte sie Hieronymus Bosch. Sie reift im Mai und Juni, sie kann zu dieser Zeit gestochen, gekauft, zubereitet und gegessen werden. Doch Deutschland wäre nicht Deutschland, würde hier nicht auch der Spargelanbau zu einer Frage der Moral und wie in Streisands Fall die Verteidigung der guten Sitten gegen eine jüdisch-amerikanische Künstlerin dem Spiegel quasi natürlich zuwächst, sind der Spargel und seine Rettung vor schmarotzenden Simulanten Probleme, zu deren Behandlung so etwas wie der Mitteldeutsche Rundfunk überhaupt gegründet wurde. Zitat: Spargelbauer Harm Schmietendorf aus Wedel in Schleswig-Holstein hat nach den letzten Wochen die Nase gestrichen voll. Fast ein Drittel seiner 7,5 Hektar Anbaufläche sind ins Kraut geschossen. Spargel für 50.000 Euro ist unbrauchbar, weil die Arbeitsagentur, wie er sagt, nicht in der Lage war, ihm williges und qualifiziertes Personal zu schicken. Der eine kam gleich morgens um 7 und sagte, er hätte ganz plötzlich eine Allergie gekriegt, er müsse zum Arzt. Der zweite ist gleich eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen. Den habe ich auch wieder nach Haus geschickt, weil pünktlich zur Arbeit erscheinen ist eine Grundvoraussetzung für mich. Andere waren so langsam bei der Arbeit, dass man ihnen die Schuhe besohlen konnte dabei. Und ja, die meisten sind gar nicht erst erschienen. Britta Schmietendorf, Spargelbäuerin. Es gibt bestimmt viele Arbeitslose, die nichts dafür können, dass sie in dieser Misere stecken. Aber was wir erlebt haben, ist unglaublich, dass die Leute einfach nicht Arbeit annehmen. Die Bundesrepublik ist ein freier Markt, eine Bourgeoisie, die viel Aufsehen von ihrem Wohlstand und guten Geschmack macht, passt auf, dass ihm nichts zustößt. Die Sache mit dem Spargel könnte einfacher also nicht sein. Ob der Bauer für sein Angebot einen Preis erzielt, der die Kosten für Anbau, Ernte, Transport, Werbung deckt, entscheidet der Kunde. Will das Leckermaul den Preis nicht zahlen, gibt's keinen Spargel. Der Tariflohn in der Landwirtschaft lag, als dies geschah, knapp über 5 Euro. Ein Arbeiter, der freiwillig Spargel stechen, also einen Knochenjob verrichten sollte, und das auch nur für eine sehr kurze Saison, kostete entsprechend mehr. Die Spargelbauern in Brandenburg, deren Dickste aber nach der Wende aus Schwetzingen rübergemacht haben, zahlten 3,83 Euro die Stunde und auch das nur dem, der die Norm von 14 Kilo schaffte. Anfänger bringen es auf die Hälfte. Immer mehr polnische Wanderarbeiter gingen deshalb hin, wo sie besser bezahlt werden, nach England, Frankreich, Spanien und in die Niederlande. Anstatt nun aber den Lohn anzubieten, zu dem sowohl die Polen wie die Deutschen mit der dem System eigenen, unfreiwilligen Freiwilligkeit den Spargel stechen, rufen die Idioten des Landlebens und ihre Medien nach Zwangsarbeitern, rekrutiert aus der Reservearmee der Hartz-IV-Empfänger. So geht deutscher Kapitalismus. Selten, allzu selten geht er anders. Wie an jenem Freitag, dem 15. Juni 2007, zum Ende der Spargelzeit und vor Beginn von Barbaras Tournee, als der Axel Springer Verlag seine Tageszeitung Die Welt mit einer Titelseite an die Kioske brachte, auf die nichts gedruckt war als das Logo des Blattes und eine den Rest füllende Anzeige der Autofirma Ford. Auf das der Leser lerne, wer in diesem Laden die Musik bezahlt und also bestimmt, was gespielt wird. Ob nämlich am jeweiligen Tag die Damen und Herren Lohnschreiber, vorwiegend ehemalige Maoisten, Spontis und Autonome, die Seiten auftragsgemäß voll machen müssen, oder ob die werbende Wirtschaft die Vertretung ihres nackten Interesses selber in die Hand nimmt. Ich, alter Kommunist, lese übrigens lieber, was Ford mir zu sagen hat. Rosa Nekrophilie. Wie gefällt die Vorstellung, der deutsche Dichtersmann Konsalik wäre in Begleitung seiner treuesten Leser alljährlich zum Todestag von Heinrich Heine nach Paris gereist, um auf des Dichters Grab ein Gebinde abzulegen, dem verehrten Lehrer sein treuer Schüler. Gefällt nicht so recht? Viele unter den Paragraphen gegen die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener? Weil Heine nicht direkt der Erfinder des Lanzer-Romans war? Und doch nehmen Leute, die solcher Meinung heftig beipflichten werden, klaglos hin, dass am 2. Januar, Sonntag jedes Jahr, eine Riege von Sozialdemokraten mit roten Nelken bewaffnet einen Umzug zu den Gräbern zweier Revolutionäre anführt, deren Schriften in Bezug auf ihre Ansichten betreffend Erscheinungen wie die Herren Gysi und Bartsch nicht den geringsten Zweifel haben aufkommen lassen. Diesmal hatte sich der trauernde Gysi gerade mit dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands getroffen, einem Oberst Bernhard Gerz, der Gysis Partei für ihre, Zitat, sicherheitspolitischen Kurskorrekturen gelobt hatte. Der Rosa Luxemburg haben sie es geschworen, dem Oberst Bernhard reichen sie die Hand. Aber bevor sie ihren Choral anstimmen konnten, mussten sie erst noch mal nach Hause gehen und vor allem in sich. Der Innensenator von Berlin, ein ehemaliger Chef der Staatssicherheit West, hatte den lustigen Einfall, die Drohung eines verwirrten jungen Mannes, er werde die Trauergemeinde mit Handgranaten empfangen, zum Anlass zu nehmen, die verfassungsmäßige Zuverlässigkeit der Partei des demokratischen Sozialismus einer Sonderprüfung zu unterziehen, die sie aber mit Auszeichnung bestand. Petra Pau, die Vorsitzende des Berliner Landesverbands, der den Trauerzug angemeldet hatte, zeigte voll Stolz, wie gut sie im staatsbürgerlichen Unterricht aufgepasst und was sie alles gelernt hat. Es gab, sprach sie, eine ernsthafte Drohung. Am Sonnabendmittag hat die Polizei deshalb die Ehrung in Friedrichsfelde verboten. Wir haben unsere Anmeldung nicht zurückgezogen, sondern die Veranstaltung auf den 15. Januar verlegt. Ich erwarte, dass die Polizei bis dahin ein schlüssiges Sicherheitskonzept entwickelt. Karl Liebknecht hätte es nicht besser sagen können. Womit eigentlich haben die beiden Toten den Hohn und den Spott verdient, der da in Friedrichsfelde über sie ausgeschüttet wird? Was bringt brave Freunde der jeweils herrschenden Verhältnisse dazu, das Grab zweier Revolutionäre einmal im Jahr mit Nelken zuzuschmeißen? Warum fühlen ausgerechnet professionelle Mitläufer sich dort so wohl? Und zwar Mitläufer aller Couleur, die Gockel des Realsozialismus, auch als sie sich noch anderen zur Mitarbeit verpflichtet fühlten als dem Innensenator von Berlin, wie die Hühner aus der Bürgerrechtsbewegung, die in ARD-gerechter Haltung rosa-rosa gackerten, bevor sie ihre Liebe zur Revolution als großdeutsche Kolonialbeamtin oder Bundesbeauftragte für dies und das vollenden konnten. Das Hauptverdienst der beiden Toten ist zweifellos, dass sie sich haben totschlagen lassen. Von allen Revolutionären wirkt dem Erfolglosen der größte Ruhm. Die Hitliste der T-Shirt-Kommunisten führt keinen Lebenden. Als sie lebten und gar siegten, waren sie bösartige Gewalttäter. Die nicht gesiegt und doch nicht aufgegeben haben, werden vom Innensenator beobachtet, vom Staatsschutz eingesperrt oder von der Parteiführung ausgeschlossen. Der sozialdemokratische Bundesminister Horst Ehmke hat seinerzeit das Porträt der Rosa Luxemburg auf eine Briefmarke der Bundespost drucken lassen. Wenn seine Regierung eine Revolutionärin erwischt hat, pflegte die Ehrung am Fensterkreuz einer Stammheimer Zelle zu enden. Der Satz von der Freiheit, die immer die Freiheit des Andersdenkenden sei, hat Rosa Luxemburg zu vielen seltsamen Bettgenossen verholfen. Als hätte sie je gemeint, Freiheit existiere nur, wo eine Bildzeitung erscheinen darf, wurde die kommunistische Revolutionärin zur Schutzheiligen der Meinungen und Stimmungen befördert, die den Platz zwischen den Anzeigen und Werbefilmen füllen. Gemeint hatte sie gerade nicht die Freiheit von Interessenten und Inserenten, sondern die Freiheit der andersdenkenden revolutionären Genossen. Das Erste, was Luxemburgs Spartakisten bei ihrem Aufstand 1919 besetzten, war der Verlag des Berliner Tageblatt. Doch das hilft ihr nicht mehr. Zu preiswert ist der Adel, den der Bezug auf die missdeutete Märtyrerin verleiht. Liebknecht kommt nur als Alliteration vor, als Buchstabe im Kürzel LL-Demo. Wer Rosa verehrt, muss es tief im Herzen irgendwie ehrlich meinen und irgendwie auch kommunistisch, mag er noch gestern mit dem Bundeswehrverband gekegelt haben oder schon morgen mit der Luftwaffe zu einer humanitären Aktion aufbrechen. Aus Rosa Luxemburg haben sie das Schmalz gewonnen, auf dem die frühen Revoluzzer aller Art in den Zivilstand als Lampenputzer hinübergleiten. Keiner ihrer Texte könnte die Zustimmung des Parteivorstands finden. Keines ihrer Verlangen hätte die Chance, ins nächste Wahlprogramm aufgenommen zu werden. Es ist nicht allzu wild spekuliert, dass Luxemburg von der Sicherheitspartnerschaft zwischen Partei und Polizei anlässlich der jährlichen Gedenkdemonstration abgeraten hätte. Und obwohl also schwer zu bestreiten sein wird, dass der Geschäftsführer der Realsozialistischen Partei sich zur Gründung der KPD, Gründerin der KPD, verhält wie Liebesnächte in der Taiga, zu Deutschland ein Wintermärchen, erklärt dieser Dietmar Bartsch, man lasse sich, Zitat, die große linke Demonstration von niemandem kaputt machen. Gegen wen oder was da groß und links demonstriert wird? Gegen die herrschende Klasse? Gegen die Staatsgewalt? Gegen den deutschen Imperialismus? Gegen den Antisemitismus? Gegen den Krieg? Das könnte das Verhältnis zum Deutschen Bundeswehrverband gefährden. Der zweite Sonntag im Januar ist einfach der höchste religiöse Feiertag der jüngsten deutschen Sozialdemokratie, ihre heiligen zwei Könige. Kritik an der LL-Demo, hieß es in der Parteizeitung, führe zur Spaltung der linken Bewegung. Aber die linke Bewegung gibt es nicht. Und die Bewegung, die es gibt, gehört gespalten. In die Feinde des neuen Deutschland und in seine Sicherheitspartner. Was speziell Rosa Luxemburg angeht, so muss der Spiegel, einer ihrer ältesten Genossen, leider zugeben, dass es, Zitat, in einem Sozialismus à la Luxemburg kaum besonders friedlich zugegangen wäre. Sie lehnte das nationale Selbstbestimmungsrecht ab und wollte den neu gegründeten Staaten wie Polen oder Georgien sofort den Hals umdrehen. Der Titel, den sie der SPD nach der Gewährung der Kriegskredite verliehen hatte, war »Ein Haufen organisierter Verwesung«. Gysi, die Sicherheitspartnerschaft und die sicherheitspolitischen Kurskorrekturen sind nicht ausdrücklich erwähnt. Crimes against humanity. Die Vergangenheit, die auf den Deutschen und ihrem Export lastete, nach allen Regeln des Kunstgewerbes zu bewältigen, welche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den beschäftigungslosen Akademiker das war, welche Auftritte im psychotherapeutischen Rollenspiel, Ankläger, Richter, Verteidiger und Gutachter in eigener Sache und in einer Person, welche Gelegenheit, definitiv auf der richtigen Seite zu stehen, anklagend und klagend, leidend, sich quälend, selbstlos. Wie viel besser hatten es die Juden? Die waren wenigstens tot. Was zu tun gewesen wäre, Zahl und Maß der Verbrechen ermitteln, die Täter wegsperren, ihr Vermögen einziehen, vor den Gräbern der Millionen endlich einmal das zu lange, zu weit aufgerissene Maul zu halten. Daran haben die Deutschen keine historische Sekunde gedacht. Dass sie nach Auschwitz aufs Dichten verzichteten, hat auch Adorno nicht erwartet. Gehofft haben mag er, dass sie nicht aus Auschwitz Gedichte machen und in den von ihnen aufgehäuften Leichen etwas anderes sehen als Material für ihre kunstgewerbliche Selbstheilung. Ein Experte für Antiquitäten, der im bayerischen Fernsehen sagen wollte, in welchem Jahr eine Vase hergestellt worden sei, wusste es genau. 1933, bei der Ankunft der Nazis in Deutschland. Sie kamen von Madagaskar und hatten die Pest an Bord. 1945 zogen sie weiter in alle Welt, wo sie nun von deutschen Soldaten aufgespürt und unschädlich gemacht werden. Die Antideutschen und die Prodeutschen unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass ein paar Antideutsche Deutsch können, die Prodeutschen aber nur dafür sein. Was? Das steht auf dem Plakat, das muss ich nicht vorlesen. Der Narrativ, was ist ein Narrativ? Der Narrativ ist eine Sammlung von Helden und also Lügengeschichten, mit deren Erzählung ein Kollektiv sein Gemüt hebt. Was immer der Zweite Weltkrieg in der Realität gewesen ist, im Narrativ der Deutschen war eine Zeit, in der Opa verhindern wollte, dass der Iwan über Oma herfällt. Wer sich immer ändert, ändert sich nie. Wenn Sie dafür Ihre Dienstwagen behalten dürfen, bauen die Grünen 10 neue Atomkraftwerke und erklären Russland den Krieg. Allah raus, ich bin dem Islam Feind. Ich bestehe auf dem Recht, das wahrzunehmen Pflicht des Aufklärers ist, Allah so wenig zu achten und nach Kräften zu verspotten, wie irgendwelche anderen Götter, von Jesus C. bis L. Ron Hubbard. Die Religionsfreiheit, die ich meine, ist die Freiheit von Religion. Oberklasse. So eisern hat der Zwangscharakter den Bürger im Griff, dass er noch als Greis, wundgelegen in seiner Scheiße, den Pfleger verachtet, der es zu nichts Besserem gebracht hat als zu seinem Wohltäter. Das Bildungsbürgertum ist weder gebildet noch bourgeois. Bildungsbürger sind ambitionierte Kleinbürger, Ärzte, Rechtsanwälte, Studienräte und ihre Gattinnen, die durch Tischdekoration und Konzertbesuch vom ordinären Pöbel sich abzuheben mühen. Ja, es gibt einen sehr schönen Text, wenn ich das sagen darf, weil ich ihn nicht vorlesen werde. Der heißt Das Ekel vom Bellevue und handelt von Gauck ist ein Glücksfall für Deutschland, Zitat Sigmar Gabriel, oder Gauck gibt Deutschland ein nachdenkliches Gesicht, Jürgen Trittin. Es ist so, also jetzt auch in dieser Situation zu anstrengend für mich, das zu lesen. Es gibt im Internet zwei oder drei Fassungen, wo ich es vorlese. Und Sie können es also vorgelesen kriegen, aber woanders. Life, Liberty and so on. Aller Sozialpolitik liegt der Gedanke zugrunde, dass wer den Sklaven leben lässt, länger an ihm hat. Der Sozialexperte errechnet, dass der demografische Faktor die Kürzung der Renten unumgänglich mache. Es ist aber, was die Gesellschaft mit ihren Alten macht, eine politische Frage. Als mathematische kennt sie nur eine überzeugende Antwort: Euthanasie. Man wird doch noch. Deutsche, die Israel kritisieren, müssen Nazi-Assoziationen weiträumig umfahren, rät eine Diskursregel, die der Redakteur der Tageszeitung erlässt, damit die Leser, die ihm keinen Zweifel erlauben, dass ihre ersten Assoziationen, wenn sie Israel hören, Nazi-Assoziationen sind, ihrem Judenhass auf politisch so korrekte Weise Ausdruck zu geben lernen, wie es der Redakteur schon gelernt hat. Nachdem die Deutschen mit der Endlösung der Judenfrage fertig waren, hätte die Welt anfangen sollen, die Deutschenfrage zu lösen. Jeder, der Woody Allens Filme kennt, weiß, wie schwer es die Umstände dem Mittelstand von Manhattan machen, ohne seelenärztliche Dauerbetreuung durchs Leben zu kommen. Kein afghanischer Bauer kann sich einen lebenslänglichen Psychiater leisten. Allah ist groß und er ist gratis. Ein Anzeiger aus dem schwäbischen Gerlingen zeigt einen Einfall der örtlichen Kirche an. Auf geht's zum Maultaschenessen der Kolping-Familie für einen guten Zweck am Sonntag im St. Andreas-Saal. Was wird der gute Zweck sein? Maultaschenessen gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr, solange bis Mann und Frau nicht mehr können. Pause.